Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns heute Abend mit den 10 Toren Jerusalems, so wie sie in Nehemia 3 aufgeführt sind, beschäftigen. Das Thema Jerusalem ist aus ganz verschiedenen Gründen aktuell für uns. Einerseits wird ja in diesem Jahr die 3000-Jahr-Feier durchgeführt. Jerusalem, 3000 Jahre jüdische Hauptstadt. Um 1004 vor Christus hat David diese Stadt erobert und sie dann zur Hauptstadt seines Reiches gemacht. Und heute, 1996, ist also ein besonderes Jubiläum. Und Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Sie ist nach den Aussagen des Propheten Hesekiel, Kapitel 5, Vers 5, das geografische Zentrum der Heilsgeschichte. Hesekiel sagt dort: Dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Und tatsächlich, diese Stadt liegt an einer außergewöhnlichen Stelle, nämlich am Schnittpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und diese Stadt hat Gott erwählt als Zentrum seiner Heilsgeschichte, denn vor den Toren Jerusalems ist der Sohn Gottes am Kreuz gestorben und hat das Heil dort errungen. Also diese Stadt steht im Heilsplan Gottes ganz zentral da, und deshalb braucht es uns nicht zu überraschen, wenn wir nach Nehemia 3, wo wir Jerusalem zur Zeit des 5. Jahrhunderts vor Christus betrachten, dass wir in diesen Toren ganz praktische und konkrete Belehrungen finden über das Heil Gottes und wie es sich in den Menschen entfaltet. Wir beginnen mal in Nehemia 3 und lesen die ersten paar Verse. Nehemia 3, ab Vers 1. Und Eliaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel, und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Zunächst bis dahin. Wir finden hier das erste erwähnte Tor, das Schaftor. Nun, vielleicht noch etwas zum Hintergrund. Dieses Kapitel führt uns zurück ins Jahr 445 vor Christus. Jerusalem lag immer noch in Schutt und Asche. Der Tempel war allerdings schon wieder aufgebaut worden, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Aber die Stadt selbst war praktisch noch nichts. Und in diesem Jahr, also 445 vor Christus, da kommt Nehemia nach Jerusalem und baut die Stadtmauer wieder auf, sodass diese Stadt also gewissermaßen vorbereitet worden ist für den künftigen Empfang des Erlösers. Einige Jahrhunderte später. Nun sehen wir also hier in Nehemia 3, wie das Volk ans Werk geht. Nach dem Motto von Nehemia in Kapitel 2, Vers 17 in der Mitte: Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Und wir machen gewissermaßen einen Rundgang um die ganze Stadt herum. Also, hier der Beginn, das Schaftor. Ich habe auf dem Blatt bemerkt, das Schaftor lag an der Nordmauer des Tempelplatzes damals. Der Tempelplatz damals war halb so groß, wie er heute ist. Das kommt daher, weil Herodes, der Große, den Tempelplatz auf die doppelte Größe durch künstliches Aufschütten vergrößern ließ. Und damals also war es noch der kleine Platz von 500, ein Quadrat von 500 Ellen Seitenlänge. Also ungefähr 52 Seitenlänge. Und dieses Quadrat war gewissermaßen gebaut wie eine Festung, eine Burg. So wird das auch genannt, übrigens in Kapitel 2. In Vers 8. Und ein Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg zu welken, welche zum Hause gehört, und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in welches ich ziehen werde. Da haben wir die drei Bauprojekte von Nehemia. Erstens die Burg, hebräisch die Bira, das ist diese Festung, die zum Haus Gottes gehörte, die das Haus Gottes schützte. Zweitens die Mauer der Stadt und drittens das Haus von Nehemia. Also wir beginnen nun an der Nordseite des Tempelplatzes mit dem Schaftor. Und wir verstehen, dass es gerade die Priester waren, die da bauten. Denn das gehörte ganz speziell zu ihrem Bezirk, zu ihrem Arbeitsbereich. Nun, das Schaftor spricht uns über die Bekehrung. Wenn wir denken in Johannes 10, Vers 7 und 9, ich habe das ja aufgeführt auf dem Blatt, da sagt der Herr Jesus, ich bin die Tür der Schafe. Und dann auch, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Also haben wir deutlich den Hinweis auf den Retter und auf die Bekehrung. Und zwar haben wir hier als Führer Eliaschib, den hohen Priester, der da baute. Und der Name Eliaschib, auf Deutsch übersetzt, bedeutet ganz wörtlich, Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Das bestätigt nochmals das Ganze. Nun, ich habe damals in der Mittelschule mit dem Pfarrer eine Auseinandersetzung gehabt über die Frage, muss der Mensch sich selber bekehren oder bekehrt Gott den Menschen? Also er hat gesagt, der Gott bekehrt den Menschen und ich habe gesagt, der Mensch muss sich selber bekehren. Was ist richtig? Nun, dieser Name Eliaschib gibt uns die Antwort. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Es sind beide Seiten. Gottes Werk und des Menschen Entscheidung. Das haben wir auch in Jeremia 31, Vers 18, wo es heißt, bekehre mich, auf dass ich mich bekehre. Und nun verstehen wir, in gewissem Sinn hatten wir also beide recht. Apostelgeschichte 3, Vers 19, dort sagt Petrus, so tut nun Buße und bekehret euch. Das ist ein ganz klarer Appell, dass der Mensch sich bekehren muss. Und das ist aber Gottes Werk, so wie das in Römer 2, Vers 4 steht. Wie kommt es überhaupt, dass ein Mensch sich bekehren kann? Dass er überhaupt auf die Idee kommt, sich zu bekehren? Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also es ist Gottes Werk, Gottes Güte, die den Menschen zur Buße führt. Das Prinzip ist ganz allgemein, so wie es in Römer 3 steht, Vers 10, da ist keiner, der Gott suche. Vers 11. Da ist keiner, der Gott suche. Also der Mensch von sich aus käme nie auf die Idee, Gott zu suchen. Und wenn der Mensch Gott sucht, dann ist es, weil Gott ihn leitet zur Buße hin. Und darum habe ich auch diese weiteren Stellen aufgeführt. Johannes 6, Vers 44, da sagt der Herr Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Und in Lukas 19, Vers 10 sagt er, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, er sucht den Menschen und führt ihn zur Rettung. Und Johannes 16, Vers 8, da spricht der Herr Jesus über den Heiligen Geist, den Sachwalter, und sagt, dass er, wenn er kommen wird, die Welt überführen wird von Sünde. So haben wir also das Werk Gottes, das Werk des dreieinigen Gottes. Der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt. Gottes Werk. Gott leitet zur Buße. Und dieser Zug erlebt jeder Mensch. Nun, wenn der Mensch nicht nachgibt diesem Zug und sich zur Buße leiten lässt, dann geschieht das, was Römer 2, Vers 5 sagt. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also, je mehr der Mensch dem Zug Gottes widersteht, häuft er sich den Zorn auf und macht das Gericht noch größer. Also die Bekehrung ist ein Werk Gottes, aber der Mensch muss diesem Werk Gottes nachgeben, sonst geht er verloren. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Und eigentlich dieser kleine Name Eliashib, Nehemia 3, also kurz, es ist ein langer Name, aber wenn man denkt, dieser Name ist ein ganzer Satz. In diesem kurzen Satz haben wir die ganze Frage nach Gottes Souveränität und freiem Willen des Menschen gewissermaßen beantwortet. Nun, es ist das Schaftor. Und das Schaftor an der Nordseite des Tempelplatzes war das Tor, durch welches die Opfertiere zum Tempelplatz geführt wurden. Es gab, wenn man da das Schaftor zukam, links den großen Teich, den Israel-Teich, und dort hat man die Opfertiere zuerst gewaschen und dann hat man sie durch das Schaftor hineingeführt, um sie zu schlachten. Und so weist das Schaftor natürlich ganz deutlich auf das Opfer Jesu Christi hin. Und auf sein für uns vergossenes Blut. Und wir können aber beides sehen. Der Opfernde kam auch durch das Schaftor mit dem Opfer hinein. Und dadurch, dass er mit dem Opfer kam und vor Gott erschien, erhielt er Vergebung. Also wir sehen wirklich in allen Hinsichten, wie wir das Schaftor ausdeuten und betrachten. Es weist uns hin auf das Werk Gottes. Dann finden wir hier beim Schaftor noch ganz in der Nähe, auch an der Nordseite des Tempelplatzes, den Turm Mea und den Turm Hananel. Diese beiden hebräischen Worte bedeuten Mea 100, Hananel Gnade Gottes. 100, die Zahl 100, da können wir denken an Markus 4, Vers 8, um zu sehen, wie der Herr Jesus diese Zahl so in einer symbolischen Hinsicht gebraucht. Kapitel 4, Vers 8 spricht er über Frucht, die aufgeht. Und er sagt da von dem Gesäten, eines trug 30, eines 60 und eines 100-fältig. Das ist die Fruchtfülle. Und dann im gleichen Evangelium, Kapitel 10, Vers 30, spricht er darüber, wie solche, die ihm nachfolgen, die werden belohnt werden für all ihren Verzicht. Und er sagt, die werden 100-fältig empfangen. Um zu sagen, wirklich über die Maßen. Nun, da haben wir den Turm Mea, den Turm Hananel, Gnade Gottes beieinander. Und das symbolisiert uns so schön, was in Römer 5, Vers 20b gesagt wird. Da, wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Und wir haben gelesen in Nehemia 3, dass in diesem Gebiet arbeiteten Leute, unter anderem Leute aus Jericho. Und wenn wir denken, dass nach Josua 6, Vers 26 Jericho eigentlich die Stadt des Fluches war, dann sehen wir Menschen, die unter dem Fluch stehen, da in Verbindung mit der Gnade Gottes, mit der überwältigenden Gnade Gottes, Mea 100, finden wir in Verbindung mit dem Schaftor, finden wir in Verbindung mit dem Namen Eliashib. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Und dann ist das Ziel noch nicht erreicht mit der Bekehrung, sondern dann beginnt Gottes Programm mit uns. Das ist der Ausgangspunkt. Und So sind wir gerettet, um zu dienen. Es gibt ein Grab in Berner Oberland von einem Evangelisten, und auf seinem Grabstein steht: Sauvé pour servir. Gerettet, um zu dienen. Und das führt uns eben zum nächsten Tor, dem Fischtor in Vers 3. Das Tor hieß so, weil es in der Nähe des Fischmarktes gelegen war. Also, das ist die naheliegende Erklärung des Namens. Aber wenn wir dann daran denken, was der Herr Jesus in Matthäus 4, Vers 19 bei der Berufung der drei Jünger dort sagt, bekommt das Ganze geistliche Bedeutung für uns. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Durch dieses Tor wurden Fische, viele Fische, in die Stadt hineingebracht. Der Herr Jesus gibt denen, die die Gnade Gottes erlebt haben, den Auftrag, auch andere zu gewinnen. Und das ist also die zweite Klasse, können wir sagen, in der Schule Gottes nach Nehemia 3, ein Menschenfischer zu sein. Aber wir haben hier eine interessante Bemerkung in Vers 5 in Verbindung mit diesem Mauerabschnitt beim Fischtor, und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Da gab es solche, die zu vornehm waren, um da beim Fischtor zu arbeiten. Und wir kennen das. Es gibt auch manche Christen, die zu vornehm sind, um Zeugnis abzulegen. Und denen gerade ihr vornehmes Wesen und ihre vornehme Stellung oft gerade ein Hindernis ist, um freimütig Zeugnis abzulegen. Aber dieses negative Beispiel ist gedacht als ein Ansporn für uns, um da in der zweiten Klasse nicht zu versagen. Und dann gehen wir weiter zur dritten Klasse, zum dritten Tor in Vers 6. Und das Tor der alten Mauer besserten aus Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodias, und so weiter. Nun, wir gehen da zur Mauer entlang, von Norden gegen Süden, und da gab es einen Mauerabschnitt, der eine Mauer, die besonders alt war. Wir lesen zum Beispiel in der Geschichte der Könige, wie ein großer Mauerabschnitt zum Beispiel von einem König der 10 Stämme verwüstet worden ist. Mehrere hundert Ellen wurden da verwüstet, und dann musste wieder neu aufgebaut werden. Aber hier haben wir eine Stelle, wo eine sehr alte Mauer gewesen war, und da das Tor bekam deshalb den Namen, das Tor der alten Mauer. Und dieses Tor der alten Mauer weist uns hin auf die alte Zeit von Jerusalem. Und dazu ein Wort aus Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Ewige: Tretet auf die Wege und seht und fraget nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen: Wir wollen nicht darauf wandeln. Der Prophet verweist auf den alten Weg. Damit ist natürlich nicht gemeint, je älter die Tradition ist, umso besser. Das ist ja ein großes Missverständnis unter Gläubigen sehr oft. Je älter eine Tradition ist, desto heiliger und erhabener ist sie. Aber es geht nicht um Tradition, sondern es geht um das Wort Gottes, das alt ist. Und ich habe da eine ganze Reihe von Stellen angeführt aus dem ersten Johannesbrief und aus dem zweiten, wo immer gesprochen wird über das, was von Anfang war. Hinweisend auf die Zeit, wo der Sohn Gottes als Mensch gekommen ist und den Aposteln seine Lehre mitgegeben hat. Und Johannes weist die Gläubigen immer wieder darauf hin, an dem festzuhalten, was von Anfang war. An dem alten Wort Gottes, an der Lehre der Apostel. Und wenn wir das so ganz konkret für uns nehmen, haben wir eine Verheißung. Danach fragen und darauf wandeln, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Eine herrliche Verheißung, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Die Frage stellt sich immer, sollen Christen konservativ sein oder progressiv? Nun, man könnte denken, es ist ganz naheliegend, Christen sind konservativ und statisch, denn das Wort Gottes ändert sich nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr. Sie sind beides. Sie sind konservativ im Blick auf das Wort Gottes, das sich nicht mehr ändert und nicht entwickelt. Aber das Wort Gottes selber ist lebendig und wirksam. Hebräer 4, Vers 12. Und es verändert. Es lässt keine Zustände einfach beim Alten. Also das Wort Gottes weckt auf, das Wort Gottes verändert. Es wird auch verglichen in Prediger 12 mit Treibstacheln, die man den Kühen hinten hineinstießt, damit sie eben nicht passiv am gleichen Ort bleiben, sondern dahin gehen, wo sie sollen. Das Wort Gottes bewirkt dynamische Veränderung und so sehen wir, haben wir beides in einem. Einerseits das bleibende, unveränderliche Wort Gottes, aber das stets verändert, erneuert und dynamisch uns nach vorne zum Ziel hinführen will. Noch schön, wir haben bei diesen Mitarbeitern am Tor der alten Mauer, das ist übrigens die wörtliche Übersetzung, es gibt auch Übersetzungen, die sagen das alte Tor, aber es ist besser, das korrekter, das zu übersetzen, das Tor der alten Mauer. Also, da haben wir einen Mitarbeiter Besodia. Be im Sod, geheimen Rat, ja, des Ewigen. Und so sehen wir, wenn wir das Wort Gottes lieben, darin forschen und eben nach Fragen nach dem Weg vor Alters, dann will Gott uns gewissermaßen in eine ganz intime Sphäre mit ihm nehmen. Und so haben wir auch im Psalm 25, Vers 14 genau diesen Ausdruck nochmals. Das Geheimnis des Ewigen ist für die, welche ihn fürchten und seinen Bund, um ihnen denselben kundzutun. Das Geheimnis, das ist wieder Sod, das gleiche Wort. Und Sod Yahweh, das Geheimnis des Ewigen. Oder, wie die alte Elberfelder erklärt in der Fußnote, die vertraute Mitteilung oder der vertraute Umgang mit Gott. Und so sehen wir, das Wort Gottes ist dann nicht einfach ein altes Buch, mit dem moderne Menschen wie wir, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert stehen, sich beschäftigen, sondern das Wort Gottes ist das Wort, wo der Herr ganz direkt heute, aktuell und ganz persönlich zu uns spricht. Das ist dieser geheime Umgang mit Gott. Wir gehen weiter zum Taltor in Vers 13. Der Name ist dadurch entstanden, dass eben vor diesem Tor ein Tal lag. Eines der vielen Täler um Jerusalem. Und der Gedanke an das Tal führt uns doch eigentlich rasch mal zu Psalm 23, Vers 4, wo es heißt, und wenn ich schon wanderte im Tale des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also das Taltor erinnert uns eigentlich sehr naheliegend an das Thema der Prüfungen. Und das ist auch etwas, was nicht zu umgehen ist, was schlicht zum Christenleben gehört und so normal, dass der Apostel Paulus lehrte in Apostelgeschichte 14, Vers 22, den eben Bekehrten, das heißt dort, und sie ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Also Prüfung gehört zum normalen Glaubensleben. Das ist natürlich nicht ganz auf der Linie der Power-Evangelisation heute, wo es viel mehr als Beweis der Treue gilt, wenn man einen guten Wagen fährt und so weiter. Und man sagt auch, Krankheit ist eigentlich nicht nötig, dass man muss nur treu sein und die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen, dann kann man das auch, dieses Problem abhaken. Aber das wird dann auch begründet, biblisch, damit, dass ja der Herr Jesus am Kreuz die Erlösung vollbracht hat. Und er hat nicht nur die Sünde selbst, sondern auch die Folgen der Sünde hat er besiegt. Komisch ist dann nur, warum man noch sterben darf. Sollte ja verboten sein, nicht? Weil der Tod ist ja die Konsequenz, die Folge der Sünde. Warum können dann Erlöste noch sterben? Ja, offensichtlich, weil nach Römer 8 unser Leib noch nicht erlöst ist. Und das Werk des Herrn Jesus ist vollendet, aber unser Körper wird die vollen Konsequenzen zukünftig noch erfahren, wenn unser Körper umgewandelt wird, bei der Entrückung. Und dann eben gleichzeitig bei der Auferstehung. Also, das Thema Prüfung, das gehört zum Christenleben. Und wir denken dann auch an Psalm 84, wo wir lesen, wie unsere Haltung zum Leiden vieles verändern kann. Psalm 84, Vers 6. Ich lese schon den Vers vorher. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Da haben wir auch Jerusalem mit dem Tränental hier in Verbindung. Aber wir sehen, dass also erlöste Menschen, die so offene Herzen haben für den Herrn, gebahnte Wege in ihrem Herzen haben, die gehen durch das Tränental, und sie machen es zu einem Quellenort. Zu einem Ort, wo sie den Segen Gottes erleben. Es ist ja eine Tatsache, dass man es in unserer heutigen Zeit ganz besonders als ein Mangel empfindet, Gottes Erfahrungen machen zu können. Und mit diesem besonderen Problem, das die Christen allgemein in der heutigen Zeit haben, viel mehr als im letzten Jahrhundert, das war nicht so sehr das Problem, versuchen Gläubige auf verschiedenste Arten und Weisen Gotteserfahrungen zu erzwingen sogar. Aber wir haben in der Bibel sehr viele Anweisungen, wie wir Gotteserfahrungen machen können. Und gerade das Leiden ist eine Möglichkeit, ganz besondere Gotteserfahrungen zu machen. Jesaja 57, ich lese Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und wenn man so unter Gläubigen spricht, darüber, wie man den Herrn ganz besonders erlebt hat, dann ist es interessant, dass immer wieder Gläubige bezeugen können, ich habe den Herrn ganz besonders erlebt, schon in Zeiten, wo es mir ganz schlecht ging. Und zwar ist es eigenartig, man wünscht ja solche Zeiten nicht wieder her, aber trotzdem sind das dann manchmal solche Momente, wo man so unmittelbar die Gegenwart Gottes erlebt und fast spürbar, sieht nichts und hört nichts. Aber man weiß so innerlich, so deutlich um die Gegenwart Gottes. Eine ganz eigenartige Erfahrung. Und das können wir auch in Verbindung mit dem Taltor lernen. Nun, wir haben da von diesem Tränental gelesen. Auf Hebräisch heißt das Baka, Tränen. Also das ist das Tal Baka. Aber das kann uns zum Nachdenken bringen über 2. Chroniker 20, Vers 26. Da war ein frommer König Judas in höchster Bedrängnis. Krieg war vor den Toren. Und er hat im Gebet Zuflucht gefunden bei Gott und dann auch den Sieg bekommen. Und dann sind sie ins Tal Beraka gegangen und haben den Herrn dafür gelobt. Aber das ist doch interessant, im Grundtext sind die Namen dieser beiden Täler eben so nahe, dass es effektiv Wortspiele sind. Das Bakatal und das Berakatal. Und so können wir aus dem Bakatal ein Berakatal machen, wenn wir so den Herrn erleben und wirklich bei ihm Zuflucht suchen und ihm dadurch näher kommen. Und das führt uns zum nächsten Tor, das Misttor. Oder man kann auch übersetzen das Abfalltor. In Vers 14. Nun, dieses Tor war ganz im Süden der Stadt. Und zwar gerade hin zum Tal Hinnom. Das Tal Hinnom, das ist ein grässliches Tal. Es ist dieses tiefgeschnittene Tal vor den Mauern Jerusalems, wo man lange Kinder dem Moloch verbrannt hat. Das ging so. Man hat die Kinder zuerst geschlachtet und dann diesen Moloch, das war ein Götz aus Metall, groß, riesig, den hat man aufgeheizt mit einem Feuer drin, bis er glühte und dann hat man die Kinder ihm in den Rachen geworfen. Also Perversion im höchsten Grad. Und ein treuer König in 2. Könige 23, Vers 10 wollte mit dem Schluss machen und hat das Tal Hinnom verunreinigt. Josia hat das getan. Und wie hat er das getan? Das wird nicht so genau erklärt, aber es wird deutlich, in der späteren Zeit sehen wir nämlich, dass dieses Tal die Kehrichtsverbrennungsanlage von Jerusalem geworden ist. Dort hat man den Abfall verbrannt, im Tal Hinnom. Und dadurch, dass man eben dass dort der Abfall hingekommen ist, haben dann die Götzendiener das als ein entheiligtes, für ihre Götzen entheiligtes Tal angesehen und nicht mehr mit diesem Gräuel weitergemacht. Und dadurch, dass es also im Tal Hinnom stets ein unauslöschliches Feuer gegeben hat, ist dieses Tal zum Bild geworden für die Hölle. Das ist naheliegend. Und Tal Hinnom heißt auf Hebräisch Gehinnom. Und das hat im Neuen Testament das Wort gegeben, Gehenna. Das 12-mal vorkommt im Neuen Testament und jedes Mal übersetzt wird mit Hölle. Also das Wort Hölle im Neuen Testament heißt eigentlich Hinnom-Tal. Das Tal Hinnoms, das Tal der Söhne Hinnoms. Und so ist dieses Tal vor den Mauern der Stadt des Friedens. In Jerusalem heißt Stadt oder Gründung des Friedens, ist also zum Bild geworden der Hölle außerhalb des Friedens Gottes im ewigen Feuer. Nun, das Misttor zeigt uns, man hat den Abfall aus Jerusalem hinausgeführt, ins Tal Hinnom, um dort zu verbrennen. Und wo sollen wir mit unserem Mist hin? In unserem Leben. auch weg ins Selbstgericht. Nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also das ist das absolut Notwendige, all unseren Mist in unserem Leben hinauszutun, um den Frieden Gottes echt tief beglückend erleben zu können. Und das sollte so normal sein, dieses Selbstgericht, dieses Aufräumen, dass wir nicht Dinge stehen lassen in unserem Leben. Es gibt viele Kinder, die haben die Gewohnheit, am Abend dann dem Herrn im Gebet zu sagen, was nicht richtig war am Tag. Und da sind sie manchen Erwachsenen voraus. Es gibt viele Erwachsene, die warten jeweils bis Samstagabend oder irgendwie so. Das ist schwierig nachzuweisen, aber es scheint fast. Und wenn überhaupt. Und da sind diese Kinder uns ein Vorbild. Aber wir könnten eigentlich noch eine bessere Methode vorschlagen. Und das ist, dass wir auch sofort Dinge ordnen. Im Moment. Und auch solche Seufzergebete, die niemand hört und niemand sieht, aussprechen wie ein Nehemia, der sogar in Nehemia 2 vor dem König noch beten konnte. Also dieser Kontakt, dass das etwas ganz Normales ist, das auch durch den Tag funktioniert und eben nichts stehen lassen. Kein Konto aufbauen mit Schuld. Alles hinaus zum Misttor. Und wir sehen, das Taltor geht voraus und oft kann Prüfung und Schwierigkeit uns eine Hilfe sein, um die Wichtigkeit des Misttores neu zu erkennen. Aber auch das, Gott bleibt nicht da, er hat ein Ziel. Wir sehen auch da die Dynamik des bleibenden Wortes Gottes, des unveränderlichen Wortes. Das soll uns gewissermaßen hinführen zum Quelltor in Vers 15. Das Quelltor, das sehen wir auch beim genauen Lesen dieser Verse, war in der Nähe vom Siloa-Teich. Sind also immer noch im Süden der Stadt, im Süden der Stadt Davids. Es ist ja so, Jerusalem hat begonnen als eine ganz kleine Stadt am Abhang des Berges Moria. Und auf dem Berg Moria gab es also keine Häuser. Am Abhang. Warum genau dort? Warum nicht auf irgendeinem anderen der Hügel, zum Beispiel auf dem Ölberg oder auf den anderen Hügeln? Sonst hat einen besonderen Grund. Und das ist die Gihon-Quelle, die gerade unten im Kidron-Tal war, also ganz in der Nähe vom Abhang des Berges Moria, oder Zion, wie auch genannt wird. Die Gihon-Quelle ist eine großartige Quelle, die bis zu 50.000 Liter pro Stunde liefert. Unwahrscheinlich. Die wird gespiesen von den, vom Regenwasser von all den, von vielen Hügeln Judäas. Und das kommt in diese wassertragende Schicht hinein und in Gihon spritzt das heraus. Gihon heißt darum auch der Hervorbrechende. Und so war die Stadt also abhängig von dieser Quelle. Aber das Dumme war, die Stadt musste man natürlich auf eine Anhöhe bauen, damit es Abhänge gibt, Täler, als Schutz gegen die Feinde. Aber die Quelle, die musste also außerhalb der Stadt sein. Und das ist natürlich strategisch sehr ungünstig. Und das hat König Hiskia gelöst, das Problem. Er hat die Gihon-Quelle, hat ihr zugedeckt, dass man sie nicht mehr erkennen konnte von außen, und hat einen Tunnel gebaut, hinein in die Stadt Davids, 533 Meter lang, durch den Felsen hindurch, und das Ende davon war dann der Siloa-Teich. Der Siloa-Teich wurde also dauernd von diesem frischen Wasser aus dem Gihon gespiesen. 1200 Kubikmeter Wasser im Tag. Gewaltig. Nun, also das Quelltor in Verbindung mit diesem herrlichen Wasser beim Siloateich. Der Herr Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37, und das war am Laubhüttenfest, am letzten Tag. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemanden dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt Johannes: Dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Also dieses Wasser hier, dieses Quellwasser, das der Herr Jesus da erwähnt, das spricht von dem Heiligen Geist. Nun, der Herr hat es genau am Laubhüttenfest gesagt, am letzten Tag. Was hat das zu bedeuten? Nun, im Judentum hat man das Laubhüttenfest so gefeiert, unter anderem. Man hat in einer gewaltigen Zeremonie Wasser geholt im Siloateich und hat das dann die Stadt Davids hinaufgebracht, auf den Tempelplatz, zum Altar und hat das in ein Gefäß, das beim Altar fix angemacht war, hineingeleert. Und dieses Gefäß war ein Gefäß, das unten eine Öffnung hatte, sodass das Wasser dann langsam wieder hinausfloss. Das war dieses großartige Wasserritual und die Rabbiner haben erklärt, das spricht von dem Heiligen Geist, dieses Wasser. Man hat nämlich dann in diesem Zusammenhang gebetet, das Laubhüttenfest war ja im Herbst, vor der Regenzeit. Man hat gebetet um den kommenden Regen. So war also das Laubhüttenfest auch besonders ein Fest, wo man betete um die kommende fruchtbare Zeit. Und die Rabbiner haben erklärt, dieser Regen, der dann kommt im Herbst nach dem Laubhüttenfest, das ist ein Bild von dem Heiligen Geist, der einmal über Israel ausgegossen werden wird. Und wenn man diesen Hintergrund kennt, das war ein ganz besonderes Freudenfest. Da hat der Herr Jesus in diesem Zusammenhang gesagt, wenn jemand dürstet, so komm er zu mir und trinke. Das Wasser aus dem Siloateich wird hineingeleert, das ist Trinken. Und dann fließt es unten raus, aus diesem Gefäß. Und der Herr Jesus sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist der Heilige Geist. Und wir sehen, der Heilige Geist kann wirksam werden in unserem Leben, wenn wir den Mist in unserem Leben hinaustun. Dann sind die Hindernisse für sein Wirken eben auch aus dem Weg. Sonst ist das Gefäß verstopft und es kommt unten nichts raus. Und so sehen wir also hier eine wunderbare Erklärung zum Quelltor und der Kraft des Heiligen Geistes, die uns erfüllen will, so dass wir anderen überströmend zum Segen sein können. Nicht nur ein bisschen. Ist interessant, im 1. Korintherbrief sagt der Apostel Paulus zu diesen Leuten in Verbindung mit den Gaben, schlage auf 1. Korinther 14, Vers 12, also auch ihr, da ihr um geistliche Gaben eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Man fragt sich, wie lange sind die Korinther wohl schon bekehrt gewesen? Dass er sagen kann, so allgemein, sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Und nun, das ist eine kleine Rechnung. Der Korintherbrief wurde um 57 geschrieben und 5 Jahre vorher kamen die Korinther zum Glauben. Also für den Apostel Paulus reichen 5 Jahre Glaubensleben aus, um zu erwarten, dass man überströmend sein könnte zur Erbauung der Versammlung. Das ist eigenartig. So sind manchmal die Maßstäbe verschieden, die wir heute haben und die wir im Worte Gottes finden. Aber das soll uns also als Ansporn gedacht sein. Und dann kommen wir zum 7. Tor, zum Wassertor, das nun nördlich von dem Quelltor lag. Und da bei diesem Wassertor, das in Vers 26 erwähnt wird, da gab es einen großen Platz. Wir schlagen auf Nehemia 8, Vers 1. Da lesen wir etwas von diesem Platz. Und als der siebente Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, welches der ewige Israel geboten hatte. Am Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, vor die Versammlung, sowohl der Männer als der Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin vor dem Platze, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und der, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Wir haben die Erklärung gefunden von Johannes, in Johannes 7, 38, dass dieses strömende Wasser von dem Heiligen Geist spricht. Aber das Wasser ist in der Bibel auch ein Bild von Gottes Wort. Weil Gottes Wort reinigt, so sagt es Epheser 5, Vers 25, Vers 26, wird dort von der Reinigung durch das Wort Gottes gesprochen. Nun, der Heilige Geist ist der Autor der Bibel und darum kann eben sein Werk auch mit Wasser verglichen werden. Und hier haben wir genau diesen Zusammenhang. Beim Wassertor war es, wo man die Bibel so intensiv gelesen und studiert hat. Das ganze Volk. Ausgerechnet, wir betonen, auf dem Platz vor dem Wassertor. Und da sehen wir also ganz besonders hier im Wassertor nicht den Heiligen Geist, wie bei Punkt 6, sondern das Wort Gottes. Und diese Verbindung ist ganz tiefsinnig. Der Heilige Geist führt uns nicht zu blinder Schwärmerei, sondern er führt zum Wort Gottes hin. Also es ist eine ganz logische Konsequenz. Wahre Erweckung führt zur Neuentdeckung des Wortes Gottes. Führt zu einem neuen Erlebnis der Lebendigkeit des Wortes. Und dann kommen wir achtens zum Rosstor in Vers 28. Nun, der Name sagt es ja schon, dass das also irgendwie etwas mit den Pferden zu tun hatte, dass man da mit Pferden hinausgeritten ist aus der Stadt. Und dazu eine Stelle aus Philipper 3. Nur so in Klammer, Philipper heißt ja Pferdeliebhaber. Und ausgerechnet in diesem Pferdeliebhaberbrief schreibt der Apostel Paulus, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also, das Rosstor zeigt uns, dass das Wort Gottes uns nicht zu Passivität hinführen will. Nicht zu Stagnation, sondern ich jage. Aber nicht irgendein Ziel. Es gibt so viele Leute, die jagen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, nach verschiedenen Zielen und investieren wirklich ihre ganze Energie. Aber es geht wirklich um das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. Also wenn der Herr Jesus Christus wirklich unser Ziel ist, wo wir mit ganzer Energie dieses Ziel verfolgen, dann sind wir wohlberaten. Und es ist das Wort Gottes, gelesen am Wassertor, das uns so motiviert und aufstellt. Und so kommen wir einen Vers weiter zum Osttor, Vers 29. Ich liebe dieses Tor ganz besonders. Es entspricht übrigens dem goldenen Tor, dem bekannten goldenen zugemauerten Tor an der Ostseite der Altstadt. Diese Mauerlinie dort, die ist unverändert geblieben seit der Zeit von Salomo. In alle anderen Richtungen sind die Mauern verschoben und ausgeweitet worden, aber weil dort an der Ostseite das steil abfallende Kidron-Tal kommt, wurde das nie erweitert und diese Linie blieb immer gleich. Auch damals, als Herodes den Tempel so prächtig ausbauen ließ, und der Erlöser kam ja dann in diesen prächtigen Tempel, als er diesen Tempelplatz ausbauen ließ, diese Seite hat er stehen lassen. Und in diesem Tor, das Tor, so wie man es sieht von außen, stammt aus frühislamischer Zeit, 7. Jahrhundert nach Christus, aber es ist aufgebaut worden auf den Überresten des alten Tores aus der biblischen Zeit. Und man hat sogar zwei große Monolithen, also große Steinblöcke gefunden, Pfosten, einer 3,5 Meter, der andere 4,5 Meter, die noch original aus der Zeit wohl sogar vor Nehemia stammen, also Zeit von Hiskia, wahrscheinlich. Also jedenfalls aus der Zeit Nehemias oder noch früher. Also dieses Osttor spricht uns eine ganz besondere Sprache, denn wir sehen ja in Zacharja 14, dass der Herr Jesus, der Messias Israels, zurückkehren wird, östlich von der Stadt. Zacharja 14, Vers 3. Und der Ewige wird ausziehen und wieder jede Nation streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Er kommt auf dem Ölberg. Und so richtet das Osttor unsere Gedanken ganz besonders auf die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und auf seine Bereitschaft, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und das zeigt uns eben, das Osttor, das uns spricht von Dynamik im Glaubensleben, aber nicht irgendwie blinde Dynamik, sondern eben der Herr Jesus Christus und seine Herrschaft sollen vor unseren Augen stehen. Ich dachte zuerst nach dem Reiche Gottes, Königreich Gottes heißt das, und seiner Gottes Gerechtigkeit. Und so erinnert uns das Osttor also an den Kommenden. Eigentümlich, die Moslems haben dieses Tor zugemauert. Sie haben es schon geschlossen im 7. Jahrhundert und dann im 17. Jahrhundert, also 1000 Jahre später, haben sie es dann sogar zugemauert. Und zwar mit der klaren Absicht, um dem Messias Israels den Zugang nicht zu gewähren, in die Stadt. Und da haben sie das noch doppelt genäht. Sie haben ausgerechnet dort einen Friedhof angelegt, einen muslimischen Friedhof. Und zwar, weil sie wussten, dass der jüdische Messias König und Priester sein wird. Und nach dem Priestergesetz darf ja ein Priester nicht mit Gräbern und mit Toten in Verbindung kommen, er verunreinigt sich. Also wollte man dem Messias das noch ein bisschen schwieriger machen, indem man dort also eine Gräberanlage macht, die steht noch bis heute. Und man darf nichts daran rütteln, das würde mich sehr interessieren, dort zu graben, weil, ja das ist noch interessant, weil auf dieser Seite zum Kidron-Tal hinunter, da wurde fast alles von der Zerstörung damals im Jahr 70 vom Tempel, wurde von den Römern auf diese Seite zum Kidron-Tal hinuntergeworfen. Auf dem Tempelplatz selber gibt es ja praktisch keine Überreste mehr, aber das meiste wurde alles runtergeschmissen. Also wenn wir dort graben könnten, dann würden wir die originalen Steine wohl vom Heiligtum, vom Allerheiligsten und so weiter alles finden. Ja, wäre gewaltig, aber geht jetzt auch nicht. Aber, also der Herr Jesus wird kommen. Und zwar heißt es im Psalm 24, Vers 7, da wird gesprochen von dem König der Herrlichkeit, der kommen wird. Und da heißt es in Vers 7, Erhebet ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Nochmals in Vers 9. Also diese ewigen Pforten, das heißt diese uralten Tore. Und das Osttor ist wirklich das älteste Tor, das wir kennen aus Jerusalem. Das muss offensichtlich öffnen. Und der Herr Jesus wird kommen. Und was die Verunreinigung anbetrifft, kein Problem für ihn. Wenn man einen Aussätzigen berührt hat, nach dem Gesetz wurde man unrein. Das ist eine schreckliche Krankheit, Aussatz. Wenn die ausbricht so richtig, dann wird sie sehr, sehr ansteckend. Aber der Herr Jesus in Markus 1 am Schluss rührt einen Aussätzigen an. Und dann wird nicht er unrein, sondern der Aussätzige wird rein. Das ist gewaltig. Das ist unser Herr. Also, er wird kommen. Und auch lesen wir von dem Osttor beim neuen Tempel, in Hesekiel 43, Vers 1, dass die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit, die ja seit der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier, 586 vor Christus, nie mehr gekommen ist, die wird dann zurückkehren und sie wird durch das Osttor vom Ölberg her, wird sie eingehen in die Stadt hinein. Ich habe die Stellen da angegeben, auch wo sie weggegangen ist, Hesekiel 10, Vers 18 bis 19. Und nach Kapitel 43 wird sie zurückkehren und es wird uns auch erklärt, in Kapitel 44, dass dann dieses Tor geschlossen wird und es darf nie mehr geöffnet werden. Komisch. Manche haben gedacht, aha, das ist wahrscheinlich die Prophetie, dass das Tor geschlossen ist heute. Aber so sollte man mit Prophetie nicht umgehen. Nur einfach, weil etwas übereinstimmt, ein geschlossenes Tor, meinen, es sei das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das wird einmal geschlossen werden, aber erst dann, wenn die Schechina, die Wolkensäule, hindurchgegangen ist. Und warum wird es dann geschlossen? Weil Gott in Jerusalem bleiben wird und nie mehr weichen wird. So hört Hesekiel 48 auf, dass die Stadt genannt wird Yahweh Shammah, der ewige Daselbst. Gott wird nie mehr gehen, darum wird es geschlossen, weil er nie mehr geht. Aber jetzt ist es geschlossen, weil die Moslems nicht wollen, dass er kommt. Aber er wird trotzdem kommen und wenn er denn da ist, wird er nie mehr gehen. Wunderbar. So gibt uns also dieses Osttor Ausblicke auf die Zukunft. Aber noch mehr, in biblischer Zeit bis zum Jahr 70 hat man durch das Osttor den Sündenbock beim großen Versöhnungstag hinausgeführt aus der Stadt und dann auf den Ölberg hinüber und dann wurde er in die Wüste gejagt. Und auch die rote junge Kuh aus 4. Mose 19 für das Opfer der Reinigung wurde auch durch das Osttor hinausgeführt auf den Ölberg und dort wurde sie verbrannt. Also dieses Tor spricht uns sowohl von der kommenden Herrlichkeit und Herrschaft Christi, als auch von seinem Erlösungswerk auf Golgatha. Und da kommen wir noch zum Tor Mifkat. Das Tor Mifkat lag einige Meter unterhalb des Osttores. Es gab nämlich eine weitere Stadtmauer, die dort parallel zur heutigen bestehenden bestand. Und also dort drin, vor dem goldenen Tor, war das Tor Mifkat. Auf Deutsch, das Tor des bestimmten Ortes. Und in Hesekiel 43, Vers 21 wird von dem Sündopfer gesprochen, das an einen bestimmten Ort außerhalb der Stadt hingebracht werden sollte, um verbrannt zu werden. Und dieser Ausdruck bestimmter Ort auf Hebräisch heißt Mifkat. Also, dieses Tor spricht uns auch von dem Sündopfer. Auch da wurde der Sündenbock und auch die rote junge Kuh wurde auch hinausgeführt. Aber eben auch da war speziell das Sündopfer hinausgeführt worden zu dem bestimmten Ort der Verbrennung außerhalb der Stadt. Warum hat der Herr Jesus nicht in Jerusalem, sondern außerhalb Jerusalems gelitten? Aus zwei Gründen. Sünde ist für Gott so schrecklich, dass er sagt, hinaus aus meiner Stadt. Und als der Herr Jesus in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz war, da war er von Gott verlassen. Gott musste ihn verlassen, weil er der Sündenträger war. Das zeigt uns etwas von der Schrecklichkeit der Sünde. Aber Hebräer 13 erklärt das gerade umgekehrt und sagt, Jesus ist außerhalb des Tores, hat er gelitten, weil das Volk ihn nicht mehr haben wollte. Weil das Volk so unheilig war, dass sie ihn nicht mehr wollten, darum haben sie ihn hinausgetan. Aber das Wort Mithkat kann auch bedeuten, das Tor der Vergeltung. Das verstehen wir, wenn da die Opfer, diese besonderen Opfer hinauskamen. Aber auch das Tor der Belohnung. Und wenn wir schon denken an die Vergeltung, die der Herr Jesus auf Golgatha erduldet hat, dann können wir auch denken an Vergeltung und Belohnung, so wie in Offenbarung 22, Vers 12. Der Jesus sagt dort, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und nach 1. Korinther 3, Vers 12 wird gezeigt, für uns als Erlöste wird es ein Offenbarwerden geben vor dem Richterstuhl Christi und unsere Werke in unserem Leben werden im Feuer geprüft. Und da wird alles verbrennen, was nicht besteht. Und es heißt sogar in 1. Korinther 3, Vers 15, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also dieses Tor kann uns auch erinnern. Wenn wir schon erlöst sind, dann geht es einfach nicht darum zu denken, jetzt sind wir erlöst, fertig. Sondern es gibt eine Lohnabrechnung in der Zukunft. Und das soll zeigen, wie wichtig auch der Moment des Alltags ist im Licht der Ewigkeit. Und sollen wir schließen mit dem letzten Vers aus Nehemia 3. Dort wird nämlich plötzlich das Schaftor wieder erwähnt. Jetzt sind wir rund um die Stadt gekommen. Wir haben den Kreis geschlossen. Und wenn wir einmal in der Herrlichkeit sind, werden wir zurückblicken zum Schaftor. Vers 32. Was werden wir denken? Alles nur Gnade. Alles nur, weil er hineingegangen ist und sein Blut gegeben hat. Und denken wir bei den Passafesten in der Zeit des Herrn Jesus, in der Zeit der Evangelien, da kamen ja etwa bis fast 3 Millionen Leute nach Jerusalem. Das heißt, auf all diese Familien und Gruppen verteilt, musste man am Passafest etwa 250.000 Passalämmer durch das Schaftor hineinführen auf den Tempelplatz. Und das Ganze begann um 3 Uhr. Die Stunde des Todes am Kreuz. Gleiche Stunde. Da wurden die geschlachtet. Alle Priesterklassen, alle 24 mussten anwesend sein. Tausende von Priestern waren da im Tempel aktiv. Und die Lämmer mussten innerhalb von 2 Stunden alle geschlachtet werden. Jetzt rechnen wir mal aus. Es waren junge Lämmer. Lämmer haben 5 Liter Blut. Also nehmen wir mal 4 Liter. Da ist also innerhalb von 2 Stunden etwa 1 Million Blut geflossen auf dem Tempelplatz. Und man denkt, ja gut, die Priester haben das ja aufgefangen mit dem Gefäß, mit der Opferschale. Aber das haben sie nur jeweils den Anfang, wenn das Blut spritzte beim Schächten, haben sie aufgenommen, der Rest ließ man auf dem Boden. Kann man sich ja vorstellen. Das gibt doch einen Fluss von 5 Meter Tiefe, 10 Meter Breite und 25 Meter Länge Blut. Man hat allerdings ein Wassersystem gehabt, unten an den Tempelplatz hindurch, mit Aquädukt. Den hat man gestaut, dann ist das Wasser zwischendurch wieder hochgekommen und hat das Blut weggespült, alles ins Kidron-Tal hinunter. Also Ströme von Blut. Und sie haben keine Sünde hinweggetan. Aber wenn wir denken an das Blut, das kostbare Blut Christi, das uns so befreit, glücklich gemacht hat, für die Ewigkeit, aber wie uns zeigt die 10 Tore Jerusalems, gerettet, um zu dienen.